Radio Salü, die Martina Straten Show.
Schön, dass ihr bei mir seid. Ich freue mich auf diese Woche und auf den Podcast in dieser Woche und ich freue mich natürlich, dass ihr dabei seid. Das ist natürlich mein Schönstes, wenn ganz viele Leute diesen Podcast lauschen. Und ich habe ganz viele Komplimente diese Woche für den Podcast bekommen, was mich sehr gefreut hat und was mir zeigt, dass er ankommt und dass ihr ihn mögt, was ich wichtig finde. Diese Woche, was war das große Ereignis dieser Woche? Für mich war es, dass es geregnet hat, Leute. Es war so schön, dass es geregnet hat. Ich habe am Mittwoch am Fenster gestanden, als es so losging und dann erstmal so ein leichter Landregen kam, dachte ich, sehr gut. Am besten nicht direkt so ein Starkregen, kann die Erde ja gar nicht aufnehmen. Und dann am Nachmittag, dann ging es dann bei uns richtig rund und es war echt, jetzt muss man sich mal vorstellen, waren es 8 Wochen, waren es 9 oder 10 Wochen ohne Regen? Das ist schon sowas, was einen nachdenklich macht. Auch wenn ich lange gesagt habe, ja, früher gab es auch schon heiße Winter. Früher gab es auch heiße Winter, ja, aber früher gab es auch schon heiße Sommer. Dann muss ich jetzt sagen, ja, es ist schon krass und es verändert sich was. Und wir werden damit alle leben müssen, vor allen Dingen unsere Kinder werden damit leben müssen. Und das ist was, was mir, wenn ich ganz ehrlich bin, auch ein bisschen Angst macht. Das war das eine große Ereignis dieser Woche. Und dann habe ich mich diese Woche echt gefreut, dass die Post von Martina aus der letzten Woche, die Post an den Ravensburger Verlag, wo es um dieses Kinderbuch von Winnetou ging, bei Facebook so total abgegangen ist. Also die habe ich da nochmal gepostet und da gab es, das war richtig, richtig viel, was da los war. Und das hat mir gezeigt, dass das euch auch ein, dass das für euch auch ein Thema ist, was euch bewegt hat, was euch angefasst hat, wo ihr gesagt habt, boah, das macht was mit mir, was auch immer, aber es macht was mit mir. Wenn ihr die Post nochmal hören wollt, dann klickt ihr einfach in den Podcast davor, also in den von letzter Woche. Da geht's dann in der Post von Martina eben um diese Geschichte vom Ravensburger Verlag, der dieses Kinderbuch, der junge Häuptling Winnetou, aus seinem Programm genommen hat. Da erkläre ich euch nochmal genau, warum und was da so los war. Das ist das von letzter Woche. Wir kommen zu dieser Woche und da geht es um ein Buch, das mich nachdenklich gemacht hat. Das heißt Offen für alles und ist von Lilly Blank aus dem Fischer Verlag. Und da war ich erstmal ziemlich zwiegespalten, weil eigentlich wollte ich es nicht lesen. Ich hatte ein bisschen Angst davor, dass das platt wird. Das ist nämlich auch so ein Thema, was schnell abrutschen kann. Heute bin ich froh, dass ich es gelesen habe, denn ich habe gelacht. Ich war zwischendurch echt nachdenklich und manchmal musste ich auch so ein bisschen weinen. Offen für alles von Lilly Blank ist die Geschichte einer Ehe. Es ist die Geschichte davon, was von der Liebe übrig bleibt, wenn man schon jahrelang zusammen ist und sich vielleicht so ein bisschen langweilt. So sehr, dass man Experimente wagt, die einem vielleicht nicht immer gut tun. In Vivians Leben war eigentlich alles in bester Ordnung, bis ihre beste Freundin Claudi gelassen erwähnt, dass ihr Mann jetzt sich regelmäßig mit anderen Frauen vergnügt. Vivian ist entsetzt und mit Schrecken wird ihr bewusst, dass in ihrem eigenen Ehebett auch nur noch geschlafen wird und zwar jeder auf seiner Seite. Obwohl Vivian ihren Mann Karl über alles liebt, spürt sie selten das Bedürfnis, ihm die Klamotten vom Leib zu reißen. Und zusammen beschließen Vivian und Karl, das Feuer ihrer Beziehung neu zu entfachen auf eine Art, die ganz schön gefährlich werden kann. Die ersten Sätze. Ein Geräusch ließ sie erwachen. Vivian blinzelte gegen das hereinfallende Sonnenlicht und brauchte einen Moment, ehe sie sich orientiert hatte. Erneut erklang das Geräusch. Es war das Knistern von Papier, das ertönte, wenn eine großformatige, dünne Seite umgeschlagen wurde. Karl las wieder mal seine Wochenzeitung, am Sonntagmorgen im Bett. Vivian drehte sich so um, dass ihr Gesicht zur Mitte des Bettes zeigte und zerknüllte das Kissen unter ihrem Arm, bevor sie den Kopf darauf ablegte. »Guten Morgen«, murmelte Vivian und verschloss die Augen vor dem Elend. Papier raschelte. »Morgen«. Als Vivian wieder hinguckte, erblickte sie ihren Ehemann mit nacktem Oberkörper, verwuschelte, graumelierte Haare, die ihm wirr um den Kopf herum abstanden, auf der Nase die dicke schwarze Hornbrille. Er lehnte sich zu Vivian und wollte ihr einen Kuss auf den Mund geben. Da sie noch nicht im Bad gewesen war und morgendliches Küssen ohne vorangegangenes Zähneputzen als Unsitte empfand, drehte sie sich im letzten Moment den Kopf zur Seite und hielt ihrem Mann die Wange hin. Was passiert eigentlich, wenn so ein Eheexperiment schief geht? Ist das schlau oder bereichernd? Oder weckt man damit die Geister, die man besser hätte schlafen lassen? Lest es nach. In Offen für alles von Lilly Blank gibt es als Taschenbuch, als E-Book und als Hörbuch und ist bei Fischer erschienen. Das ist wirklich was, was mich umtreibt, ne? Also ich meine, mein Mann und ich, wir sind ja jetzt auch schon 16 Jahre zusammen und 11 Jahre verheiratet und ja, oder sind schon 12, seht ihr, da geht schon los. Da muss man sagen, das ist natürlich nicht mehr so wie in der Anfangsphase und im ersten Verliebtseinsrausch und jeder, der verheiratet ist, der kennt das. Ist es dann klug, selbst Experimente zu wagen, um das Eheleben zu beleben? Oder begibt man sich damit in Teufelsküche? Ich kann es euch nicht beantworten, ich habe noch keine Eheexperimente gewagt. Aber ganz ehrlich, das, was da in dem Buch so beschrieben ist, da bin ich raus. Da bin ich der Meinung, nicht machen, kein schlafende Hunde wecken, nicht irgendwie andere Menschen ins Spiel in eine Ehe bringen und sich dann hinterher wundern, warum alles in Scherben liegt. Meine Meinung, aber es gibt bestimmt viele andere, die es anders sehen. Das Buch war auf jeden Fall interessant, kann ich euch empfehlen. Post von Martina geht auch ein bisschen in die Vergangenheit. Das war so ein bisschen durch Winnetou getriggert, weil Winnetou ist natürlich ein Held meiner Kindheit und wie ich jetzt weiß, nach Facebook auch ein Held eurer Kindheit. Und das hat mich so ein bisschen zurückkatapultiert in die Zeit, als ich klein war. Und ich habe mich daran erinnert, wie das war, wenn man so ein Kind ist und zu Hause sich geborgen fühlt. Und da gibt es einen Tag in der Woche, der immer ein ganz besonderer Tag war. Und darum geht's in der Post von Martina. Liebe Samstage meiner Kindheit, wenn ich mich an euch erinnere, dann tue ich das ein bisschen mit Wehmut, weil es so schön war mit euch und weil heute alles anders ist, schneller irgendwie und weniger gemütlich. Ja, ich weiß, ich klinge wie so eine Oma, wenn ich das sage, aber es ist so. Ihr, die Samstage meiner Kindheit, wart anders. Um 13 Uhr machten die Läden zu mittags und wir sind trotzdem nicht verhungert. Euer Soundtrack war das Geräusch des Rasenmähers und des Gartenschlauchs, denn samstags haben die Papas immer Rasen gemäht und Autos gewaschen und im Radio lief dazu die Bundesliga-Übertragung. Und abends haben alle gebadet mit viel Schaum und danach gab es was Kleines zu essen, so Toast Hawaii oder so ein Käseigel und zum Nachtisch Paradiescreme. Erinnert ihr euch noch an Paradiescreme? Und dann saßen wir alle, die ganze Familie, vorm Fernseher. Wir guckten erst Schwarzwaldklinik und danach Wetten, dass und sehr gerne auch Winnetou, womit wir dann wieder bei der Diskussion von letzter Woche wären. Das waren unsere Helden und die Guten haben immer gesiegt und wir haben von ihnen gelernt, egal welche Hautfarbe sie hatten. Wir durften lange aufbleiben, denn am nächsten Tag war schulfrei und wir sind selig eingeschlafen, irgendwie beruhigt von den leisen Geräuschen im Haus, wenn Mama noch schnell das Wohnzimmer gerichtet hat und Papa den Hund rausgelassen hat. Ihr wart wunderschön, ihr Samstage meiner Kindheit. Ihr habt uns behütet und ihr habt uns stark gemacht fürs Leben und ihr seid eine der schönsten Erinnerungen an früher. Danke, dass es euch gab und liebste Grüße, eure Martina. Kennt ihr das auch noch? Dieses Samstagsgefühl? Samstags ist ja sowieso einer meiner Lieblingswochentage, ne? Weil samstags ist irgendwie so der Tag A, an dem ich bei Radio Salü meine Sendung habe. Aber samstags ist auch so ein Tag, der, ja, das ist nicht so dieser feierliche Sonntag und auch nicht dieser euphorische Freitag, wo man da so ins Wochenende geht, sondern es ist der Samstag und der Samstag ist irgendwie so ein bisschen behäbig, da kümmert man sich ein bisschen um zu Hause, man richtet alles, man geht noch einkaufen, man backt vielleicht einen Kuchen. Ich liebe Samstage, die haben so was Gemütliches, findet ihr nicht? Also ich meine, vielleicht bin ich auch die Einzige, die so denkt und alle anderen denken, boah, Samstage, boah. Aber früher, weißt du, Samstage, da sind wir rausgegangen, da war dann Disco angesagt und heute ist Samstag so, wow, wir können heute zwei Folgen mehr von der Serie gucken, die wir gerade gucken, weil ist ja Samstag, wir können ja morgen ausschlafen. Ja, ja, wir sind alt geworden. Also ich gerade, ihr vielleicht nicht, aber manchmal fühle ich mich so. Fernsehfilm, also Fernsehtipp oder Serientipp habe ich für euch in dieser Woche und der ist echt geil. Denn diese Woche ist die teuerste Serie aller Zeiten an den Start gegangen. Die Ringe der Macht. Ab jetzt gibt's die jeden Freitag. Eine Folge gibt's da bei Amazon Prime. Ich habe mir das angeguckt, die erste, und ich war froh, dass es so gut war. Das Ding hätte nämlich auch echt in den Sand gesetzt werden können. 2017 hat Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, der ein echter Tolkien-Fan ist, satte 250 Millionen Dollar hingeblättert, um die Karten, die Erläuterungen, die Stammbäume, die Skizzen aus Herr der Ringe in ein Serienevent zu verwandeln. Und diese Serie spielt so grob 5000 Jahre vor den Ereignissen der Filme und setzt in einer Ära des Friedens ein, in der Tyrann Morgoth vernichtet wurde und das Böse am Ende scheint. Das unterirdische Zwergenreich Khazad-dûm, in dessen Ruinen der Zauberer Gandalf, später Balrog, gegenübertreten wird, ist ein belebtes Handelszentrum, und im Westen von Mittelerde haben die Menschen den blühenden Inselstaat Numenor errichtet. Doch das Böse in Form von Morgoths eifrigem Schüler Sauron hat sich nur eine Atempause gegönnt und wartet darauf, sich die Macht zurückzuholen. 5 Staffeln sollen das werden, und einfach ist das Ganze nicht, wenn man nur mal die gezeigte Zeitperiode sieht. Die Ereignisse der Serie decken laut Tolkien Jahrtausende ab, aber auf der anderen Seite, hey, Watchels, ne? Diese Welt, die Tolkien damals erschaffen hat, die ist so fantasievoll und so universell, dass man sich da echt drin verlieren kann und dass man da nicht so auf diesem Zeitending rumreiten muss. Das wäre ein bisschen schade. Und ich fand's großartig und ich freue mich auf die anderen Folgen. Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Immer freitags kommt eine neue Folge auf Prime Video. Solltet ihr euch angucken, ist echt was, ja, was einen so in eine Fantasiewelt abtauchen lässt. Das ist ja auch das, was ich bei Herr der Ringe so großartig finde. Und ehrlich, ich sag das immer so ungern, weil das klingt immer so lehrerhaft. Diese Bücher sind echt noch besser. Die Filme sind großartig, aber die Bücher sind fantastisch und ich freue mich schon darauf. Das wird noch ein paar Jahre dauern, bis ich die meiner Tochter zu lesen geben kann, weil die sind natürlich auch verschachtelt und kompliziert und da muss man sich so reinlesen. Aber es ist ein Schatz, wirklich, es ist ein Schatz. Und wer auf Bücher keinen Bock hat, der sollte sich auf jeden Fall die Serie angucken und auch die neue Serie jetzt dann im Anschluss. Ich finde ja immer, erstmal die ganzen Filme gucken und dann in die neue Serie einsteigen. Das ist immer so ein Startschuss, finde ich. Ich komme zum Gast der Woche, und diese Woche am Montag, da war es auf den Tag genau 50 Jahre her, dass bei den Olympischen Spielen 1972 in München 11 israelische Sportler ermordet wurden. Palästinensische Terroristen richteten im Olympiastadion ein Blutbad an. Petra Mattfeld ist Spiegel- und Bestsellerautorin, und sie hat ein Buch geschrieben, München 72 heißt das. Sie ist heute mein Gast. Liebe Frau Mattfeld, herzlich willkommen in der Martina Straten Show.
Ja, hallo Frau Straten, ich freue mich dabei sein zu können.
Sie waren ein Jahr alt, als das Attentat in München verübt wurde. Ich war 6. Ich kann mich kaum oder nur ganz dunkel erinnern. Wie kam es, dass Sie darüber schreiben wollten?
Ja, also tatsächlich habe ich nun logischerweise gar keine Erinnerung daran. Und irgendwie war es auch für mich vorher gar kein wirkliches Thema, sondern ich habe angefangen, darüber nachzudenken, überhaupt so ganz, ganz, ganz bewusst. Das war, als ich im Jüdischen Museum in München war und Recherche für ein anderes Buch betrieben habe. Da war eben diese Sonderausstellung für dieses Jahr dann jetzt auch, und das war dann so, ja, das hat mich quasi sowas von gepackt, dass ich dann also immer weiter und immer weiter gegangen bin und geguckt habe und, ich sag mal, meinen eigentlichen Rechercheplan dann über den Haufen geworfen habe. Und dann angefangen habe, mich wirklich damit zu beschäftigen und entsprechend schockiert war, logischerweise.
Ja, Sie sind ja vor allem mit Ihren historischen Romanen, die Sie unter dem Pseudonym Karen Benedikt veröffentlichen, und mit Ihren Thrillern erfolgreich. Im groben Sinn ist München 72 ja auch historisch, aber es ist trotzdem anders, oder?
Es ist vollkommen anders, denn also zum einen, ich habe früher viel im Mittelalter geschrieben. Ich habe dann auch 20er Jahre G und B geschrieben und hatte da logischerweise auch schon, also jetzt bei letzterem kaum noch Zeitzeugen, vorher nun gar nicht, ist ja klar, und habe mich da auch immer sehr an den Tagebüchern und den Erzählungen der Kinder orientiert. Und hier war es anders. Hier konnte ich und musste ich auch, wie ich fand, direkt auch mit den Menschen sprechen, die dabei waren. Und es gibt ja wahnsinnig viel Material dazu.
Ja.
Und dementsprechend musste ich, wie ich fand, auch noch, sicherlich auch aus meiner Neugierde heraus, aber eben auch aus dem Bewusstsein heraus, das Ganze richtig zu machen, sage ich mal, sehr, sehr, sehr viel mehr recherchieren als bei anderen Romanen.
Wie ist Ihnen das denn beim Schreiben ergangen? Das Thema ist ja auch dadurch so hart, weil es tatsächlich passiert ist.
Ja, es ist so hart und so schockierend. Und ich muss sagen, also beim Schreiben, das war eine Achterbahn der Gefühle. Da war also wirklich alles dabei. Da war eine ganz große Trauer dabei, eine Bestürzung dabei, dieses Nicht-Verstehen-Können, wie so ein Hass überhaupt entsteht.
Mhm.
Aber vor allem war bei mir auch eine unglaubliche Wut auf die Behörden und auf dieses kollektive Versagen.
Mhm. Da reden wir gleich auch noch drüber.
Ja.
Frühmorgens am 5. September 1972, vor fast genau 50 Jahren, erreicht das palästinensische Kommando das Olympische Dorf in München. Es begann ein Tag des Terrors. Die Geiselnehmer gehörten zu der Terrorgruppe Schwarzer September. Sie forderten die Freilassung von über 200 palästinensischen Gefangenen. Die bayerische Polizei und der Krisenstab sind völlig überfordert. Am Ende sind 17 Menschen tot, 5 Terroristen, ein Polizist und alle 11 israelischen Geiseln. Petra Mattfeld hat ein Buch geschrieben, München 72 heißt das, und darin lässt sie anhand von fiktiven Figuren die Ereignisse um das Olympiastadion Revue passieren. Frau Mattfeld, wie haben Sie recherchiert, wer hat Sie unterstützt?
Also tatsächlich habe ich angefangen zu recherchieren rein aus Neugierde, weil ich tatsächlich vorher nicht vorhatte, diesen Roman zu schreiben. Als ich dann gespürt habe, wie sehr mich das Thema packte, bin ich immer tiefer und tiefer eingetaucht und habe dann gefühlt, also alles gelesen, gesehen zu dem Thema. Das ging auch über die Internetrecherche. Das ging dann, dass ich mir Bücher bestellt habe, Bücher gelesen habe. Unter anderem auch fiktive Romane, weil ich sehen wollte, was ist da wie gemacht worden. Und ich muss sagen, ich war am Ende nicht zufrieden. Also mit den Sachbüchern ja, diese reinen Fakten. Aber ich fand, es gab irgendwie nur so diese zwei Kategorien, entweder die reinen Fakten oder es gab eben sehr reißerische Romane, wie ich fand. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass ich jeden gelesen habe, aber ich habe schon sehr viel darüber dann gelesen.
Da ist ja einiges schiefgegangen an diesem Tag. Die Polizei und der Krisenstab waren völlig überfordert. Was hätte besser gemacht werden können? Sie haben sich so viel mit dem Thema beschäftigt. Können Sie dazu was sagen?
Man hätte es im Vorfeld einfach beachten können. Es gab, und das finde ich besonders schockierend, es wurde ein Polizeipsychologe, das war der Georg Sieber, engagiert, um auf mögliche Szenarien und Bedrohungen hinzuweisen. Und der Mann hat 26 Lagen ausgearbeitet. Lagen heißt es bei der Polizei, was geschehen könnte.
Mhm.
Und das, was am Ende passiert ist, war die Lage, das Szenario 21, und es wurde verlacht.
Oh nein.
Es ist genau das vorausgesagt worden und er wurde einfach ausgelacht und es gab noch so diese Bemerkung, ach und dann kommen die morgens um 16:30, nicht 16:45, nein. Und das ist natürlich im Nachhinein, das ist einfach nur eine Katastrophe.
Glauben Sie, dass sowas heute auch noch passieren könnte oder sind wir wesentlich besser vorbereitet?
Ich hoffe, dass wir wesentlich besser vorbereitet sind. Ich weiß nicht, ob man wirklich jemals auf solche Taten ganz vorbereitet sein kann. Aber wir haben heute, wir haben eben die GSG 9, die ja aufgrund der damaligen Ereignisse überhaupt gegründet wurde. Und ich glaube und hoffe, dass wir nie wieder so arrogant wären, weil das kann man nicht anders bezeichnen. Hilfe, die uns angeboten wurde damals, die den deutschen Behörden angeboten wurde, einfach auszuschlagen nach dem Motto, ach, wir wissen schon, was wir hier tun.
Wer hat die Hilfe damals angeboten?
Die Israelis, die israelische Regierung, weil die einfach sich mit Menschen dieser Art und mit diesen Terroranschlägen auskannten. Und wir hier hatten keine Ahnung.
Vor fast genau 50 Jahren, am 5. September 1972, richteten Terroristen im Münchner Olympiastadion ein Blutbad an. 17 Menschen starben dabei und es war der schwärzeste Tag in der Olympiageschichte. Die Autorin Petra Mattfeld hat ein Buch darüber geschrieben, München 72. Sie erzählt aus der Sicht von 5 fiktiven Figuren, die auf realen Personen beruhen, was damals passiert ist. Frau Mattfeld, welche Personen sind das in Ihrem Buch?
Also tatsächlich ist eine Person völlig fiktiv, das ist eine Bogenschützin der DDR, weil ich da einfach auch dieses Thema DDR, BRD und die Machenschaften drumherum, sage ich mal, mit aufnehmen wollte, auch um den Zeitgeist wiederzugeben. Also die ist wirklich frei erfunden, das ist die Angelika Nowak. Dann haben wir einen Sportler, einen Israeli, Roman Gagarin, der ist auch erfunden, ist aber an den Ringer Mark Slavin und dessen Geschichte. Das ist eine wahre Historie angelegt. Dann haben wir das Ganze einmal aus der Sicht von Robert Goldmann, ein Journalist, der ist an Richard C. Schneider angelehnt, ARD-Korrespondent, der in Tel Aviv lebt. Und da habe ich Teile dessen übernommen, denn der Richard Schneider hat mir auch ganz massiv geholfen bei diesem Buch. Dann haben wir einen Polizisten, Manfred Hoffmann, weil ich einfach, da habe ich mehrere Polizisten quasi zusammengefasst, was die da über die Sache dort damals dann auch berichtet haben und auch die Folgen daraus. Und dann haben wir noch den Jamal Rahman, das ist einer der palästinensischen Attentäter, der setzt sich quasi zusammen aus zwei realen Attentätern von damals.
Sie beschreiben die Ängste, die Gefühle, die Träume, die Wünsche der Beteiligten so genau und so fein. Sie hatten ja auch Kontakt zu den realen Vorbildern, also zu den oder zu den Familien. Das hat wahrscheinlich sehr geholfen, oder?
Also es hat geholfen, aber es hat vor allem auch zu dieser unglaublichen Bestürzung beigetragen. Mhm. Und ich muss sagen, ich hatte wirklich, das, was ich schon sagte, ein Wechselbad der Gefühle, dieses Buch zu schreiben. Denn es ist ein Spagat, niemanden verletzen zu wollen, niemandem zu nahe treten zu wollen, aber doch die Gefühle nachvollziehbar machen zu wollen. Und das war eine unglaubliche Herausforderung, die ich so beim Schreiben, und ich habe inzwischen also über 40 Bücher auf dem Markt, noch nie hatte. Das war schon was Besonderes.
Das, was da passiert ist, das ist ja wie eine Wunde, die immer noch brennt, ne? Damals war ja noch nicht so viel mit Traumabewältigung. Wie sind die Betroffenen, die Angehörigen, wie haben die das verpackt? Wie haben die damit weitergelebt?
Also ich glaube, auch da hätte Deutschland viel mehr machen können und meiner Meinung nach auch viel mehr machen müssen. Denn jetzt geht es ja auch gerade durch die Presse, es gab jetzt erst eine Einigung auf eine Entschädigungszahlung nach 50 Jahren. Das finde ich offen gesagt, das ist meine persönliche Ansicht, das finde ich peinlich, das finde ich unwürdig. Ich finde einfach, da hätte Deutschland viel mehr tun müssen, den Menschen, und damit meine ich nicht mal nur die israelischen Angehörigen. Da ist zum Beispiel, was Sie vorhin auch schon sagten, es ist auch ein Polizist gestorben. Es gab viele Polizisten, die danach unglaubliche psychische Probleme hatten, weil sie dafür vorgesehen waren, aber nicht helfen konnten, weil man sie einfach wirklich nicht ausgestattet hat mit Waffen etc. Nein, es mussten die heiteren Spiele sein. Ich verstehe den Hintergrund, natürlich, ganz klar. Aber es war eben alles sehr leichtfertig und deswegen denke ich, Deutschland hätte weit mehr tun können, um den Menschen dieses damit fertig werden zu erleichtern.
Wie haben Sie es geschafft, so eine klare Grenze zwischen Fiktion und Fakten zu ziehen?
Also tatsächlich ist es so, im Grunde habe ich gar nicht so eine harte Grenze gezogen, denn ich kläre hinten im Buch auch nochmal alles auf. Das war mir ganz wichtig, dass die Leserinnen und Leser eben die Möglichkeit haben, reinzugucken und zu sagen, ah, okay, den hat es gar nicht gegeben, ach, das war der, das ist dem angeglichen. Ich finde es wichtig, gar nicht zu klar abzugrenzen, einfach um das ganze Thema fühlbar zu machen. Und das war mir bei dem Roman, würde ich mal sagen, das Hauptanliegen. Ich wollte die Leserinnen und Leser genau das spüren lassen, was ich gespürt habe, nämlich wie war wirklich die Situation und wie haben sich die Menschen, die in dieser Situation waren, dabei gefühlt, aus verschiedenen Blickwinkeln.
Etwas, das mich und, wie ich weiß, auch Sie maßlos aufregt, ist, dass bis heute, 50 Jahre später, immer noch nicht alle Akten offengelegt wurden. Das ist für die Angehörigen noch unerträglich, oder?
Ich stelle es mir auch so vor. Also die Angehörigen und die Menschen, die, sag ich mal, den Angehörigen nahe sind, mit denen ich gesprochen habe, bei denen es einfach irgendwas zwischen Wut und Empörung und es ist eben, finde ich, vom Gefühl her so, dass genau dadurch diese Wunden einfach nicht geschlossen werden können. Es wäre doch wesentlich einfacher und es wäre auch, finde ich, sehr viel ehrlicher zu sagen, ja, wir haben verdammten Mist gebaut und dazu müssen wir stehen. Es weiß sowieso jeder. Mhm. Das ist doch völlig klar. Also alle Akten auf den Tisch, das gesamte Versagen und dann die Aufarbeitung und dann die Heilung beginnen lassen. Und das würde ich mir persönlich als das wichtigste Anliegen sehen, vielleicht doch nochmal, dass vielleicht mal irgendjemand, der auch eine entscheidende Funktion dabei hat, mal was dazu sagen könnte, dass er sagt, ja, es stimmt auch, wir müssen jetzt endlich mal ehrlich sein.
Sie wollen uns jetzt was aus dem Buch lesen, wo steigen wir da ein?
Also ich habe mich gefragt, wem möchte ich diese paar Sekunden, die ich hier lesen darf, denn widmen, und da würde ich gerne den Roman Gagarin nehmen. Der ist angelehnt an den Ringer Mark Slavin. Das sind der junge Mann war damals 18 Jahre alt. Die Olympischen Spiele waren sein Traum und seine Familie hat die furchtbarsten Erfahrungen in Deutschland zur Nazizeit gemacht. Und nun kommt er hierher, ist voller Eindrücke und voller Hoffnung auch. Und ich habe das immer gemacht in diesem Buch, dass ich jedem Kapitel ein Zitat vorangestellt habe, um gleich in diese Gedankenwelt der einzelnen Personen einzutauchen. Und das und so ein paar Zeilen dazu würde ich gern lesen.
Sehr gern, ich freue mich.
Ich bin froh, in Deutschland zu sein und es selbst zu erleben. Nichts hier ist wie in den Geschichten meiner Familie, die die schlimmsten Erinnerungen an dieses Land hat. Roman Gagarin. Roman kam aus dem Strahl nicht mehr heraus. Es erfüllte ihn mit Stolz, das blaue Sakko und die braune Hose des israelischen Teams zu tragen und wie bei einer Parade dem Verlauf der Tatanbahn zu folgen. Er fühlte sich als Teil von etwas Großem, etwas Bedeutsam. Und er wusste, dass er später einmal seinen Kindern, Enkeln und womöglich auch Urenkeln von dem erzählen würde, was er während dieser Tage in München erleben durfte.
Es ist ein fantastisches Buch, liebe Frau Mattfeld. Ich habe es verschlungen. München 72 heißt es. Ist bei Blanc-Vallée erschienen. Ja. Und zwar als Paperback und als E-Book bislang. Mhm. Und ich möchte Ihnen danken für dieses tolle Gespräch. Hoffe, dass wir noch was voneinander hören und wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag.
Ich möchte mich auch bedanken und ich bin ganz sicher, dass wir voneinander hören. Und vielen, vielen Dank für das Lob. Mir bedeutet dieses Buch wirklich sehr, sehr viel.
Was für eine tolle Frau. Das hat mich total gefreut. Das war so ein schönes Gespräch und das ist so... Die ist irgendwie so kraftvoll. Ich weiß nicht, ob ihr das gespürt habt, aber da war so viel gute Energie. Und bei diesem schrecklichen Thema. Und trotzdem hat sie es geschafft, diesen Spagat geschafft. Und das finde ich faszinierend und sehr, bewundere ich sehr. Ja, der Podcast ist schon fast zu Ende. Ich habe natürlich noch den Spruch der Woche für euch. Ich liebe diesen Spruch. Ich habe ihn diese Woche gefunden und ich dachte, Mensch, der passt immer und überall und der geht noch Jahrzehnte. Dabei ist er schon Jahrzehnte alt und er kommt aus einem Disney-Film. Und ihr dürft jetzt nicht lachen, aber er ist wirklich toll. Wenn man nichts zu sagen hat, sollte man den Mund halten. Klopfer aus Bambi. Es ist großartig. Ich kann diese Szene sehen. Ich kann diese Szene sehen und ich sage immer wieder, ja, dieser Spruch stimmt. Und da ich jetzt auch nicht mehr viel zu sagen habe, halte ich jetzt gleich auch mal den Mund. Eins noch, wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast von der Martina Straten Show. Das wäre sehr, sehr schön, wenn ihr wieder dabei seid. Am besten ihr abonniert das Ding, dann werdet ihr immer regelmäßig dran erinnert, dass ein neuer da ist. Also, und es lohnt sich ja auch, weil der ist ja immer schon freitags da. Die Martina Straten Show gibt's ja samstags, ne? Also ihr seid klar im Vorteil. Abgesehen davon verrate ich auch hier viel mehr über mich. Sowas macht man ja nicht im Radio. Das macht man ja nur, wenn man so unter sich ist. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis wir uns wiederhören, egal wo, passt ihr bitte gut auf euch auf und denkt daran, wenn man nichts zu sagen hat, sollte man den Mund halten.
Radio Salü, die Martina Straten Show.